SRF 2 Kultur.
Wenn es so ist, dass wir nur einen kleinen Teil von dem leben können, was in uns ist, was geschieht mit dem Rest? Ein kleiner Satz, der das Leben eines Menschen komplett umkrempelt, das eines bis dahin eher unauffälligen Berner Lateinlehrers. Er muss den Autoren dieser Worte aufspüren. Nachtzug nach Lissabon. Der Roman von Pascal Mercier hat weltweit eine Million Leserschaft fasziniert. Mir schien damals diese Geschichte, die schreit geradezu nach einer Verfilmung. Lang hat's gedauert, aber nun feierte Nachtzug nach Lissabon der Film Premiere an der Berlinale außer Konkurrenz, aber mit großen Namen. Von Jeremy Irons bis Bruno Ganz. Michael Sennhauser, Sie sind ja unser Mann in Berlin. Wenn ein Buch sich millionenmal verkauft, das heißt das natürlich nichts, sagt es nichts aus über die Verfilmbarkeit der Geschichte. Funktioniert das in diesem Fall?
Ja, das funktioniert. Das ist eine typische Bestseller-Verfilmung geworden. Das heißt, man muss solche Bücher dann auf die Handlung reduzieren, auf das, was sich wirklich erzählen lässt. Und das macht Bille August eigentlich sehr schön. Die textliche Qualität des Buchs, die kommt dann wie Musik dazu. Also Jeremy Irons, der diesen Lateinlehrer spielt, der spielt mit seinem gewohnten Charisma. Und darüber liegt häufig dann seine Stimme als Erzählstimme, die einzelne Passagen aus dem Roman sozusagen vorliest. Und das funktioniert ganz schön, um die literarische Qualität zu bringen. Seine Stimme ist wunderbar, aber natürlich ist alles in Englisch.
Das heißt, es reden tatsächlich auch alle Schauspieler auf Englisch. Das sind ja auch meines Wissens Berner dabei und Portugiesen dann natürlich auch.
Ja klar, der Film spielt in Bern und in Portugal, aber das geht ja nicht anders. Also früher nannte man das Europudding, heute spielt das keine große Rolle mehr, weil die Filme in den meisten Ländern synchronisiert ins Kino kommen. Aber für uns ist es natürlich etwas seltsam und hier in Berlin natürlich auch mit der englischen Fassung. Es ist ein bisschen komisch, wenn Hans-Peter Müller-Drossard, der den Rektor Kägi spielt der Berner Schule, dann plötzlich Kägi heißt und eben Englisch spricht. Und wenn Bruno Ganz, ein Portugiesen spielt, mit einem dicken pseudo-portugiesischen Akzent spricht, so wie überhaupt die vielen großen Namen in kleinen Rollen ein bisschen stören, seltsamerweise. Also wenn plötzlich Dracula aus der Kirche kommt, also Christopher Lee, oder Hitler, Bruno Ganz, in der Apotheke steht. Große Namen in kleinen Rollen können einen leicht aus dem Film werfen.
Name-Dropping, das muss wohl sein in diesem Fall. Aber solche Filme, eben Literaturverfilmungen, müssen ja sowieso auf zweierlei Weise funktionieren. Einmal für diejenigen, die das Buch gelesen haben, für eben auch und dann eben auch für diejenigen, die es eben nicht gelesen haben. Geht das denn auf?
Ja, das geht, weil man gerade dieses Buch ja auf seine Handlung reduzieren kann. Das ist diese Liebesgeschichte im Widerstand gegen die Salazar-Diktatur, die im Kern erzählt wird, und die Geschichte des Lateinlehrers, der diese Geschichte in Portugal wieder sucht und der sie dann mehr oder weniger ein bisschen nachlebt. So gesehen könnte man sagen, dieser Film ist ein Generikum. Also so wie bei Pharmasubstanzen. Die gleichen Substanzen sind drin wie im Original und sie sollen die gleiche Wirkung erzielen, aber billiger, also mit weniger Aufwand beim Publikum. Ein Film lebt ja immer ein bisschen vor.
Der Film kommt am 7. März, wenn ich mich nicht irre, bei uns in die Kinos. Ich kann mich erinnern, und es wird vielen anderen auch so gehen, ich habe das Buch damals sehr gemocht, wenn dem so ist. Soll ich dann hingehen in den Film?
Ja, ich glaube schon. Also der Film kann einem das Buch wahrscheinlich nicht zerstören. Er funktioniert so ein bisschen wie ein Erinnerungsalbum. Das sind die Bilder zu den Erinnerungen. Man kann dann wieder darin schwelgen. Wer das Buch nicht gemocht hat, soll es allerdings lieber bleiben lassen, weil der Film eigentlich so die Tonalität des Buches tatsächlich sehr gut trifft. Und gerade wer das nicht mochte, wird wahrscheinlich auch den Film nicht mögen. Aber wer das Buch geliebt hat, der kann in diesen Bildern und in diesen Erinnerungen durchaus einsinken.
Meint Michael Sennhauser, SRF 2 Kultur Filmredaktor. Ich empfehle Ihnen auch die Lektüre seines Blogs, sennhausersfilmblog.ch. Es scheint wirklich eine Woche der Rücktritte zu sein. Jedenfalls haben zwei Rücktrittsankündigungen unsere Redaktion ganz schön auf Trab gebracht. Natürlich die von Papst Benedikt Anfang der Woche. Aber gestern Nachmittag auch die Personalie Jean-Frédéric Jousselin. 8 Jahre lang immerhin hat er als Kulturchef der Schweiz geamtet. Er war Leiter des Bundesamts für Kultur und tritt jetzt zurück. Jean-Frédéric Jousselin wird Neubotschafter der Schweiz bei der UNESCO. Wie gesagt, gestern wurde das bekannt und Irene Grüter hat mal bei kulturellen Organisationen nachgefragt und um einen Rückblick gebeten auf die Ära Jousselin.
Eher kritisch fällt die Bilanz der achtjährigen Amtszeit von Jean-Frédéric Chousselin in den Augen von Hans Leubli aus. Er ist Präsident von Suisse Culture, dem Dachverband der Schweizer Kulturschaffenden.
Wir hatten nicht wirklich das Gefühl, dass wir vom Bundesamt für Kultur in unseren Anliegen wirklich unterstützt wurden. Er hat das sehr gut verwaltet, aber wir hatten doch eher das Gefühl, dass vom Bundesamt für Kultur vor allem die Interessen der Verwaltung und weniger diejenigen der Kulturschaffenden vertreten wurden.
Mehr Unterstützung hätte sich Suisse Culture vor allem bei der Forderung nach sozialer Sicherheit für Kulturschaffende erhofft. Erwartungen zu enttäuschen sei bei diesem Amt allerdings unumgänglich, sagt Jean-Pierre Hobby, früherer Kulturchef der Stadt Zürich, jetzt Präsident des Schweizerischen Kunstvereins.
Das Amt ist tatsächlich schwierig, weil es kommen natürlich ganz viele Anforderungen auf ihn zu. Und Jean-Frédéric Chousselin hat dann eigentlich immer allen ein offenes Ohr geliehen. Aber das Problem ist, dass man kann nicht allen gerecht werden. Und wenn man allen zuhört und allen sagt, ja, ich will das weiterverfolgen, kann man das schlicht nicht.
Gerade die Vertreter der Kunstszene seien nicht glücklich darüber, dass im Zug des neuen Kulturfördergesetzes Mittel umverteilt wurden, die nun der bildenden Kunst und Fotografie abgehen. Doch dass dieses Kulturfördergesetz 2009 überhaupt verabschiedet wurde, sieht Hobby als größten Markstein in der Amtszeit von Jean-Frédéric Chousselin.
Ich denke, das ist ein großes Verdienst, dass man das hat. Jetzt, dieses Gesetz ist nicht eine Revolution. Es schreibt eigentlich das fest, was mehr oder weniger war. Aber immerhin hat man jetzt eine gesetzliche Grundlage. Man hat alle 4 Jahre die Möglichkeit, die Mittel, die auf diesem Gesetz beruhen, eben mit dieser sogenannten Kulturbotschaft dann neu zu diskutieren, neu zu verteilen und allenfalls dann Schwerpunkte zu setzen.
Vom nächsten Kulturchef würde sich Hobby wünschen, dass er mehr am kulturellen Leben teilnimmt.
Diese Leidenschaft für die Kultur, das muss man irgendwo spüren. Und das setzt natürlich voraus diesen relativ häufigen und lebendigen Austausch mit der Szene. Und zwar eben nicht nur mit den Verbänden. Darüber hinaus, glaube ich, muss man den Weg direkt in diese Kunstszene finden. Und ich denke, das wäre eine Anforderung für den kommenden Kulturchef oder die Kulturchefin, dass sie spürbar ist in der Szene. Das war Jean-Frédéric zu wenig.
Chousselin eilte der Ruf des Bürokraten voraus. Der promovierte Informatiker galt unter Kulturschaffenden eher als Organisator, denn als Impulsgeber. Anders klingt die Einschätzung von Marco Solari, Leiter des Filmfestivals Locarno, der vor allem auch die menschlichen Qualitäten von Chousselin lobt.
Chousselin war sehr pflichtbewusst, er war auch beharrlich, gleichzeitig enorm tolerant und geduldig, offen, ermutigend. Aber er war auch, so wie ich ihn kennengelernt habe, hart. Um die materielle Unterstützung mussten wir kämpfen.
Auch wenn es aus der Filmszene oft Kritik am Bundesamt für Kultur gab, so bescheinigt Solari dem scheidenden Chef
eine große Sensibilität für die Kultur und gleichzeitig auch ein großes, aber stilles Interesse für die Kultur.
Also durchaus unterschiedliche Resümees zur Ära Chousselin. Gestern Nachmittag die Ankündigung des Rücktritts des aktuellen Leiters des Bundesamtes für Kultur. Informationstechnologien im Dienste der Nachhaltigkeit. Das klingt zunächst sperrig und vielleicht auch nicht so spannend. Und überhaupt, wie soll denn ausgerechnet die Technik, die unser Leben immer schneller und schneller macht, ausgerechnet zur Nachhaltigkeit beitragen? Aber Vorbehalte über Bord. Denn heute beginnt an der ETH in Zürich eine internationale Konferenz zu genau dieser ziemlich spannenden Frage: Informationstechnologie im Dienste der Nachhaltigkeit. Und ein Ansatz lautet, so einfach wie logisch, wir sollen zu Hause arbeiten. Christoph Keller weiß mehr.
Wer zu Hause arbeitet, ist ein Klimaschützer und Energiesparer noch dazu. Anton Gunzinger, Professor für Informationstechnologie an der ETH Zürich und Begründer der Firma Supercomputing Systems, sagt es so.
Mobilität braucht im Moment etwa 40% der ganzen Energie, die wir verbrauchen im Land. Und wenn Sie da einen Teil einsparen können, dass Sie einen Tag beispielsweise zu Hause arbeiten können, anstelle dass Sie im Büro sind, dann kann man Energie sparen.
40% unserer Energie wird verwendet für unsere Mobilitätsbedürfnisse. Da kann sich Heimarbeit lohnen, um die Ressourcen zu schonen. Umso mehr, als die Hälfte der gefahrenen Kilometer für den Arbeitsweg aufgewendet wird. Zu Hause arbeiten? Möglich ist das dank den Informationstechnologien heute schon problemlos. Alle, die am Computer arbeiten, müssten nicht kilometerweit von zu Hause an den Arbeitsplatz fahren. Die Informationstechnologie macht es möglich, sich mit allen, mit denen man es zu tun hat, zu vernetzen. Grundsätzlich, sagt Anton Gunzinger, ist es ökologischer, Daten zu transportieren statt Menschen. Nur, warum wird es nicht öfter, wird es nicht mehr gemacht?
Weil es einfach, die Energie ist zu billig. Es mit so billiger Energie ist es günstiger, die Energie zu verschwenden, die Ressourcen zu verschwenden, als haushälterisch damit umzugehen. Und das Hauptproblem ist eigentlich der tiefe Preis der Energie.
Wären die Kosten für Benzin, für Diesel, auch für den öffentlichen Verkehr höher und auch kostendeckend, es würden mehr Leute zu Hause arbeiten oder sie würden so arbeiten, dass sie einen sehr kurzen Arbeitsweg haben. Nur verbraucht aber nicht die ganze Informationstechnologie selber weltweit enorm viel Energie. Tatsächlich ist die Informationstechnologie, die ganze Infrastruktur, ein riesiger Energiefresser, sagt Anton Gunzinger.
Die ICT braucht etwa 2% der gesamten Energie.
2%, so viel wie für den gesamten Flugverkehr weltweit.
Auf der anderen Seite, wenn man das wieder vergleicht, in unseren Breitengraden ist Wärme und Mobilität mit je 40% von der Gesamtenergie. Sie müssen dort sparen, was einschenkt.
2% aller verwendeten Energie für die Informationstechnologie, je 40% für Heizungen und für die Mobilität. Da fällt die Energie, die für den Transport der Daten verwendet wird, nicht wirklich ins Gewicht. Mehr noch, man kann die Abwärme der Server heute vielseitig nutzen, allem voran für Fernwärmenetze. Eine Technologie, die heute schon da und dort eingesetzt wird.
Ja, selbstverständlich ist es sinnvoll, wenn man diese Energie wieder nutzen kann. Also jede Verlustwärme sinnvoll einzusetzen, ist sinnvoll.
So entsteht im Idealfall dank Informationstechnologie ein doppelter Gewinn für die Nachhaltigkeit. Energieersparnis durch weniger Arbeitswege, Energiegewinnung an den Servern. Die Ideen sind da, es fehlt nur noch die Umsetzung.
Kein Liebespaar, dafür auch eine tragische Geschichte, die der Geschwister Mendelssohn. Eine Geschichte, die man mit Worten erzählen kann, aber die Töne tun's auch. Und das unternimmt jetzt ein junges französisches Ensemble, das Quatuor Eben. Und hat damit Roland Wächter tief eintauchen lassen in Haus und Leben der Mendelssohns.
Der Teenager Felix, frühreif und hochtalentiert, als 18-Jähriger orientiert er sich in seinem ersten Streichquartett geradezu tollkühn am übergroßen Vorbild Beethoven. Dann Fanny, die ältere Schwester von Felix, ähnlich hochbegabt wie der Bruder, aber ihr als Frau aus gutbürgerlicher Familie ist eine professionelle Musikerinnenkarriere verwehrt. Privat jedoch komponiert auch sie, auch für ihre Hauskonzerte. Felix Mendelssohn, Komponist, Dirigent, Pianist, der vielleicht erfolgreichste Musiker im Europa seiner Zeit, und seine Schwester Fanny Mendelssohn Hänsel, mehr als eine Freizeitmusikerin mit einem hoch angesehenen Musiksalon in Berlin. Fanny und Felix sind in vielem Lieblinge der Götter, doch sie leben auch unter einem Schatten. Ihre Mutter ist an einem Schlaganfall gestorben. Und so kommt es dann auch, an einem Sonntagmorgen, bei den letzten Vorbereitungen zu einem Musiksalon, sind Fannys Hände plötzlich ohne Gefühl und sie fällt in Ohnmacht. Kurze Zeit später ist sie tot. Als Felix diese Nachricht hört, stürzt er mit einem Schrei bewusstlos zu Boden. Wenige Monate später ist auch er tot. Vorher komponierte der Schwester noch ein Requiem, sein Streichquartett Opus 80, ein Werk, das auch sein eigenes Requiem wird. Diese Geschichte erzählt das Quatuor Eben auf seiner neuen CD. Sie bringt das erste und das letzte Quartett von Felix und das einzige von Fanny. Neben der Musik bietet die CD so auch eine kleine Musikgeschichte. Und das ist bezeichnend für das Ensemble. Seine CD mit französischen Quartetten, das Crossover-Album Fiction mit alter und neuer Filmmusik, die CD mit drei Quartetten von Joseph Haydn, immer vermitteln sie auch einen kleinen Einblick in ein Stück Musikgeschichte. Aber natürlich wäre das alles nichts ohne die entsprechende Qualität der Interpretation, die das Quatuor Eben bietet. Sein Name bedeutet ja schließlich Elfenbein.
Machen Sie sich selbst ein Hörbild. Morgen Freitag tritt das Quatuor Eben in der Landesbibliothek Glarus auf. Tja, den Valentinstag heute, den nutzen weltweit, auch hierzulande, diverse Aktionsgruppen, um aufmerksam zu machen auf das Problem Gewalt gegen Frauen. Vielleicht haben Sie es bei uns heute Morgen schon gehört und werden es vielleicht auch heute auf der Straße sehen, dass sich über Facebook viele zu Flashmobs verabredet haben. Dann wird tanzend Solidarität bekundet. Protestformen aber, weibliche zumal, gegen Gewalt, das ist kein Phänomen unserer Zeit. Das finden wir schon in der griechischen Antike, ganz besonders im Theaterstück Lysistrata. Da geht's um Frauen, die einen Sexstreik anzetteln, damit ihre Männer die Gewalt, also den Krieg, beenden. Dieses antike Drama hat ein Schweizer Theaterteam ins Heute geholt und gleichzeitig transportiert nach Westafrika. Und in Zürich begrüße ich dazu im Studio die Dramaturgin des Projekts, Brigitta Javorek. Wie haben Sie die Lysistrata denn mit nach Afrika genommen?
Ja, wir haben mit einem Schauspielerensemble in und aus Ouagadougou gearbeitet. Das ist die Hauptstadt von Burkina Faso. Und wir haben einen bekannten westafrikanischen Theaterautor gewonnen, der das Stück in die westafrikanische Realität adoptiert hat. Das hieß dann nicht mehr Sparta und Athen, sondern zwei Politiker, die beide den Wahlsieg verkünden und dafür auch einen Krieg anzetteln. Und in der Folge kommen dann immer mehr Soldaten verkrüppelt und tot, traumatisiert nach Hause. Und dann nimmt diese unsere afrikanische Lysistrata die Dinge in der Hand und organisiert gemeinsam mit der Opposition den Sexstreik. Sie verkündet den unbefristet und das heißt dann Plus de Fuka Fuka.
Aha, Frau Javorek, nun kann ich mir vorstellen, das Theaterpublikum, also nicht nur die Theatermacher, sondern auch das Theaterpublikum in Afrika ist nicht so saturiert wie hier. Wie reagiert das Publikum dort?
Das ist ganz klar so, ja. Das Publikum hat sehr stark auf das Stück reagiert. Das heißt, da wird während des Stücks gibt's pausenlos, gibt's Applaus, da stehen die Leute auf, die gehen mit, da wird auch mal irgendein Satz reingeworfen, da wird bekundet, was man gut findet, was man nicht gut findet. Und also in Ouagadougou, in der Stadt, haben Frauen und Männer, davon nicht wenige Paare, das Stück bis zu 5-mal gesehen. Also sie sind immer wieder gekommen, die waren so begeistert. Wir hatten dann anfänglich ein bisschen Bedenken, wie das Stück auf dem Land aufgenommen wird, weil das ist dann doch nochmal eine andere Sache, von wegen auch die Tabuthemen, die im Stück natürlich angesprochen werden.
Tabuthemen wie also Homosexualität wahrscheinlich.
Genau, Sexualität. Das Stück hat eine sehr derbe Sprache. Die Homosexualität, wie gesagt, aber auch Frauensolidarität, Gewalt gegen Frauen und an Frauen, Prostitution. Aber wir hatten eigentlich auch auf dem Lande nur gute Reaktionen. Wir haben das Stück auch in einem Priesterseminar gespielt und sogar in einem Militär. Akademie.
Jetzt gibt es ja so eine Art afrikanischen Lysistrata-Fall in Togo. Letztes Jahr, da hat eine Oppositionsführerin tatsächlich die Frauen aufgerufen zu einem Sexstreik und wollte damit gegen den ungeliebten Präsidenten aufrufen. Hat das bei Ihnen eine Rolle gespielt?
Ja, wir haben das natürlich im Vorfeld recherchiert und das freut die Kunst, wenn quasi die Realität die Fiktion einholt. Und wir haben dann das Stück auch da gespielt. Auch da ist das Stück auf großes Echo gestoßen. Die Oppositionspolitikerin Isabelle Amengani kam das Stück dann auch besuchen mit einer ganzen Entourage. Und sie hat zu einem dreitägigen Sexstreik aufgerufen. Der war insofern ein Erfolg, dass rund 54 Medien weltweit über diesen Sexstreik berichtet haben. Das heißt, das kleine Togo hat es in die große Nachrichtenwelt geschafft.
Also das heißt, das Theater ja nimmt die Realität vorweg oder spiegelt sie. Das heißt, Frauen können mit diesem Streik, dieser Art Streik, tatsächlich was erreichen, ne?
Ich denke, diese Art von Provokation kann gewisse Dinge aufwühlen oder gewisse Diskussionen auch anstoßen. Ja, das glaube ich.
Brigitta Jaworek aus Zürich, vielen Dank. Man drückt auf den Auslöser und herauskommt ein unscharfes Foto. Früher hat man daran den fotografischen Laien erkannt oder einen Kamerafehler. Aber längst gibt es auch eine Ästhetik des unscharfen Bildes, die durchaus ihren Reiz hat. Das zeigt auch das Fotobuch Out of Focus. In dem geht es um Lochkameras. Barbara Basting mit dem Buchtipp.
Wer heute versucht, eine Kamera zu kaufen, hat die Qual der Wahl und muss sich erstmal durch den Dschungel der digitalen Megapixelwelt kämpfen. Außerdem wird die Fotografie ein immer banaleres Medium, weil jedes Smartphone heute in Sekundenschnelle nicht nur das Fotografieren, sondern auch das Verbreiten der Bilder via Internet erlaubt. Beide Entwicklungen, die ungeheure Bandbreite technischer Möglichkeiten wie auch die Banalisierung der Bilder, wecken die Lust an einer neuen Einfachheit, an einer Rückbesinnung auf die Wurzeln des Mediums Fotografie. Anders kann man es sich nicht erklären, warum Künstler und Fotografen plötzlich Spaß an der primitiven Urform aller Kameras finden, an der Lochkamera. Das nämlich beweist nun ein ausgesprochen reizvoller Bildband zur Lochkamera, den Peter Olpe, langjähriger Lehrer an der Grafikklasse der Basler Schule für Gestaltung, nun konzipiert hat. Olpe baute seit 1975 Lochkameras aus Karton, die alle auf dem seit bald 1000 Jahren bekannten Prinzip der Camera Obscura funktionieren. In einem dunklen Raum mit kleinem Loch bildet sich die Außenwelt auf dem Kopf stehend ab. Peter Olpe hatte im Laufe der Jahre zahlreiche Lochkameras konstruiert und diese im Zuge einer Aufräumaktion dem Kameramuseum in Vevey für eine Ausstellung angeboten. Um die Ausstellung noch attraktiver zu machen, gab er eine Anzahl seiner Kameras im Vorfeld einer ganzen Reihe von Künstlern und Fotografen, international bekannten wie Alex Soth oder Herlinde Kölbel und Oliviero Toscani, ebenso wie jüngeren, unbekannteren oder auch Filmemachern wie Clemens Klopfenstein. Sie sollten die jeweilige Kamera für Aufnahmen nutzen, und diese Aufnahmen sind nun in dem Band nebst den Kameras abgebildet. Das Experiment hat die Beteiligten sichtlich herausgefordert, und so unterschiedlich die jeweiligen Ästhetiken der Fotografierenden sind, so erstaunlich die Qualität und Plastizität der Aufnahmen. Ein faszinierender Kontrast zu den oft recht sterilen Bilderwelten im Internet. Dass der liebevoll gestaltete Band jüngst mit dem Deutschen Fotobuchpreis ausgezeichnet wurde, ist nicht weiter verwunderlich. Und abgesehen davon enthält er nebst den Werken der eingeladenen Fotografen auch präzise Anleitungen zum Bau einer eigenen Lochkamera.
Out of Focus, das Buch ist erschienen im Nigli Verlag Sulgen.
Der junge Organist Sebastian Küchler-Blessing, geboren 1987 in Fribourg, erhält den Arthur-Waser-Preis für herausragende junge Solisten. Sebastian Küchler-Blessing hat bereits zahlreiche Musikpreise bekommen und studiert derzeit an der Hochschule für Musik im deutschen Freiburg. Die Auszeichnung ist mit 25.000 Franken dotiert und wird in diesem Jahr erstmals verliehen von der Arthur Baser Stiftung gemeinsam mit dem Luzerner Sinfonieorchester. Damit verbunden ist ein Auftritt mit dem Orchester im KKL in Luzern. Unweit der peruanischen Hauptstadt Lima haben Archäologen einen nach Schätzungen 5000 Jahre alten Tempel entdeckt. Der Tempel befindet sich in einem Seitenflügel der Hauptpyramide in der Grabungsstätte El Paraíso, die aus 10 Gebäuden besteht und laut Archäologen eine der ersten menschlichen Siedlungen in den Anden war. Sollte sich die Entstehungszeit der Kultstätte bei der Radiokarbondatierung bestätigen, dann wäre der Tempel einer der ältesten Funde von Zivilisationsresten überhaupt. Kunst in Zeiten der Krise. Wer Werke bei der internationalen Madrider Kunstmesse Arco ersteigen will, muss nicht mehr hinreisen. Erstmals werden Werke auch über das Internet angeboten. Allerdings nur die Werke im unteren Preissegment, etwa 1000 Ausstellungsstücke mit Preisen von bis zu 5000 Euro, können über einen Online-Verkauf erworben werden. An der Messe, die gestern eröffnet wurde, nehmen über 200 Galeristen aus aller Welt teil, die rund 2000 Künstler vertreten. In der Welt der Bilder tobt ein Kampf und das Interessante daran ist, dass die Beteiligten nicht begreifen, was gerade geschieht. So beginnt der sehr spannende Artikel in der FAZ über die Konkurrenz von Museen und neuen Medien. Die Museen, so schreibt die Autorin, verschlafen gerade den Kampf um die Deutungshoheit der Bilder im Internet, wo es so einfach ist, per Klick zur Kunst zu kommen. Stattdessen würden die klassischen Museen alles investieren, um ihre Bestände in der realen Welt zu präsentieren. Überall werden Museen für viel Geld renoviert oder Anbauten erstellt. Man tut viel für die Kunstvermittlung vor Ort und vergisst dabei die Möglichkeiten des Internets. Die allerdings müsse man professionell bespielen und nicht einfach als billige Werbemöglichkeit über Twitter und Facebook. Wichtig sei es, dass die Museen eine eigene Vermittlungsseite im Internet haben und sie dürften sich in Zukunft nicht einfach als Bereitsteller von Kunst verstehen, sondern ihre Lesart bieten und dazu sei das Internet der richtige Ort.
Nicht aufs Internet, sondern aufs gedruckte Wort setzen junge Intellektuelle, die an der amerikanischen Ostküste Zeitungen und Kulturmagazine gründen. Mit welchem Erfolg? Das beschreibt das Feuilleton der Zeit.
In der letzten Zeit klangen die Nachrichten über Zeitungen in den USA ja nachtschwarz. Mehrere Tages- und Wochenzeitungen gingen Konkurs. Es ist die Rede von einem regelrechten Zeitungssterben in den USA. Doch interessanterweise gibt es eine gegenläufige Tendenz. Junge Intellektuelle an der Ostküste gründen neue, kritische Zeitschriften, die auf Essays und auf hintergründige Berichterstattung setzen. Und erstaunlicherweise haben da auch Zeitschriften Erfolg, denen am Anfang keiner eine Überlebenschance gab, weil sie zu textlastig seien. Dass die Macher nicht aufs Internet setzen, wo ja die Druckkosten entfallen würden, das hat schlicht damit zu tun, dass die Leser einen höheren Anspruch an das gedruckte Wort hätten und dem auch mehr Aufmerksamkeit widmen würden. Gleichzeitig verweigern sich die Editoren dem Netz aber nicht ganz. Alle haben zumindest teilweise auch eine Online-Ausgabe. Doch ihr grundlegendes Anliegen ist es, die immer schneller werdenden Debatten zu entschleunigen. Jetzt ist die Auflage dieser Magazine nicht sehr groß. Die Zahl der Abonnenten bewegt sich bei den beschriebenen Beispielen zwischen 400 und 4000. Alle sind auch auf Spenden angewiesen. Die Macher haben nebenbei Brotberufe. Doch offenbar reicht die Wahrnehmung dieser Magazine an der Ostküste der USA mittlerweile über ein Nischenpublikum hinaus.
Sekunden Wissen.
Verrückte Trends, die kommen ja meistens aus den USA, dieser auch. Überfallartige Menschenansammlungen, die wie auf Knopfdruck seltsame Dinge tun. Vor ungefähr 10 Jahren gab es den ersten sogenannten Flashmob. Was war das noch gleich? Yves Bossart erklärt's.
Samstagnachmittag. Viele shoppen und die Einkaufsstraße ist überfüllt. Hunderte von gestressten Menschen eilen aneinander vorbei. Doch dann, urplötzlich, steht ein Teil der Masse still. Nicht die geringste Bewegung, ganze 5 Minuten lang. Als hätte jemand auf einen Knopf gedrückt. Nach exakt 5 Minuten eilen alle wieder weiter, als sei nichts gewesen. Ein Traum? Nein, ein Flashmob. Ein Flashmob ist eine blitzschnelle und scheinbar spontane Aktion einer großen Menschenmenge. Flash steht für Blitz und Mob für, na eben, den Mob, eine dichte Menschenmasse. Wie aber organisiert man einen Flashmob? In der Regel übers Internet, über soziale Medien wie Facebook, Twitter, über E-Mail oder übers Handy. Hauptsache, man erreicht viele Leute. Denen schreibt man zum Beispiel Treffen auf dem Marktplatz um 14.15 Uhr mit aufgespanntem Regenschirm und alle summen alle meine Entlein. So ähnlich hat es ein amerikanischer Journalist gemacht, als er vor 10 Jahren mehr als 100 Teilnehmer fand, die sich in einem New Yorker Kaufhaus um einen einzigen Teppich versammelten. Der Journalist wollte zeigen, dass die hippen Leute dabei sein müssen, egal worum es geht. Meist sind die Flashmobs sinnfrei und politisch unmotiviert. Der Flashmob aber ist ein Instrument mit politischem Potenzial, gerade in Zeiten wachsender digitaler Vernetzung und sogenannten Online-Communities.
Und deswegen ist gerade heute am Valentinstag mit Flashmobs zu rechnen. Rund 1 Milliarde Menschen haben sich weltweit verabredet, um zum Beispiel tanzend gegen die Gewalt an Frauen zu protestieren.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.